SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Die Leipziger Polizei sucht nach der mutmaßlichen Amokfahrt gestern Nachmittag nach einem möglichen Motiv. Um zum Beispiel den Tathergang besser nachvollziehen zu können, haben die Ermittler ein Hinweisportal im Internet freigeschaltet. Dort können Zeugen Videos und Fotos hochladen. Was über den mutmaßlichen Fahrer bekannt ist, berichtet Arndt Groß.
Der mutmaßliche Fahrer des Wagens wurde von der Polizei festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 33 Jahre alten Deutschen, der in der Region Leipzig wohnen soll. Es gibt Hinweise, dass der Mann erst vor kurzem aus der Psychiatrie entlassen wurde. Das meldet MDR investigativ. Der mutmaßliche Täter war am späten Nachmittag mit einem weißen Auto vom Leipziger Augustusplatz kommt, mehrere hundert Meter durch die Fußgängerzone bis zum zentralen Marktplatz gerast und hat dabei zahlreiche Menschen angefahren. Von der mutmaßlichen Amokfahrt sind laut Polizei 80 Menschen betroffen. Nicht klar ist, ob alle körperliche Verletzungen davon trugen. Allerdings, zwei Menschen sind bei der Tat am Montag in Leipzig ums Leben gekommen.
In der Nähe des Weißen Hauses in Washington sind gestern Schüsse gefallen. Dort hatten laut Secret Service Einsatzkräfte einen bewaffneten Mann verfolgt. Dieser habe das Feuer eröffnet, berichtet Washington-Korrespondentin Anne Schneider.
Die Beamten schossen zurück, trafen ihn und brachten ihn verletzt ins Krankenhaus. Der Mann befindet sich inzwischen in Polizeigewahrsam. Außerdem wurde ein unbeteiligter Jugendlicher verletzt. Ermittler gehen davon aus, dass er vermutlich durch einen Schuss des Verdächtigen getroffen wurde. Aus Sicherheitsgründen wurde das Weiße Haus kurzzeitig abgeriegelt und Journalisten vorsorglich in den Presseraum gebracht. Präsident Donald Trump setzte eine parallel laufende Veranstaltung jedoch ohne Unterbrechung fort. Kurz zuvor war auch der Fahrzeugkonvoi von Vizepräsident J.D. Vance durch das betroffene Gebiet gefahren. Hinweise auf einen gezielten Angriff auf ihn oder andere Regierungsvertreter gibt es nach Angaben der Behörden nicht. Die Polizei sperrte das Gebiet rund um das Washington Monument großräumig ab und stellte am Tatort eine Waffe sicher.
Deutschland und Großbritannien haben die neuesten iranischen Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate verurteilt. Der britische Premierminister Starmer rief zur Deeskalation auf und forderte eine langfristige diplomatische Lösung. Bundeskanzler Merz hat den Iran erneut aufgefordert, Verhandlungen über ein Kriegsende fortzusetzen. Der Iran müsse aufhören, die Region und die Welt zur Geisel zu nehmen. Die Situation hat sich verschärft, weil die USA Schiffe aus dem Persischen Golf befreien und die Blockade der Straße von Hormuz beenden wollten. Die Einzelheiten von unserem Iran-Korrespondenten Uwe Lüb.
Iran warnt die USA vor einer weiteren Eskalation in der Straße von Hormuz. Außenminister Araghchi schrieb auf der Plattform X, die Gespräche unter Vermittlung Pakistans machten Fortschritte. Daher sollten die USA darauf achten, Zitat, nicht erneut in einen Sumpf hineingezogen zu werden. Dasselbe gelte für die Vereinigten Arabischen Emirate. Aus den Emiraten sind gestern Angriffe mit Raketen und Drohnen aus Iran gemeldet worden. Das Regime in Teheran behauptet, der Angriff sei nicht geplant gewesen. Vielmehr habe man auf den Bruch der Blockade der Straße von Hormuz reagiert. Die USA versuchen seit gestern in der Straße von Hormuz wieder freie Schifffahrt zu ermöglichen. Dafür stehen bis zu 15.000 Soldaten, 100 Flugzeuge und etliche Kriegsschiffe bereit. Nach Beginn der sogenannten Operation Freiheit der USA ist es zu wechselseitigem Beschuss gekommen. Die USA sprechen von ersten Schiffen, die durch die Meerenge gelangt seien. Iran behauptet, US-Schiffe seien zur Umkehr gezwungen worden.
Nach Russland hat auch die Ukraine eine Feuerpause angekündigt. Laut Präsident Zelensky soll sie in der Nacht auf Mittwoch beginnen, mit unbestimmtem Ende. Zuvor hatte Kreml-Chef Putin eine einseitige Waffenruhe für den 8. und 9. Mai ausgerufen. Einzelheiten von SWR-Korrespondent Björn Blaschke.
Am 9. Mai feiert Russland traditionell den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. Und diese Gedenkveranstaltung möchte Putin ohne Zwischenfälle begehen. In seiner Ankündigung zur Feuerpause am Abend drohte nun das russische Verteidigungsministerium, sollte die Ukraine die Feuerpause brechen, würde Russland auf das Stadtzentrum von Kiew einen Vergeltungsangriff mit Raketen starten. Und wörtlich, wir warnen die Zivilbevölkerung von Kiew und die Mitarbeiter ausländischer diplomatischer Vertretungen, sie sollten die Stadt rechtzeitig verlassen.
Die EU-Kommission kritisiert, dass die Schritte der Mitgliedstaaten zur Senkung der gestiegenen Energiepreise oft nicht zielgenau sind. Die Länder müssten die Hilfen besser auf die am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche zuschneiden, sagte EU-Wirtschaftskommissar Dombrovskis nach einem Treffen der Finanzminister. Der Spielraum sei allerdings begrenzt wegen höherer Schulden, steigender Zinsen und dringender Verteidigungsausgaben. Bundesverkehrsminister Schnieder hat eine Verlängerung des Tankrabatts nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Man behalte das im Blick und schaue, was erforderlich sei, damit das Tanken für alle bezahlbar bleibe, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Seit dem 1. Mai fallen pro Liter Benzin und Diesel rund 17 Cent weniger Abgaben an, befristet auf zunächst 2 Monate. Nach Einschätzungen des Bundeskartellamts geben die Mineralölkonzerne die Steuersenkung allerdings nicht komplett an die Kunden weiter. Das niederländische Kreuzfahrtschiff, auf dem das seltene Hantavirus ausgebrochen ist, soll die Kanarischen Inseln ansteuern, damit die Menschen an Bord besser medizinisch versorgt werden können. Aktuell liegt das Schiff in einem Hafen von Kap Verde. Laut WHO sind 3 Menschen mutmaßlich an einer Infektion gestorben, darunter ein deutscher Passagier. Hintergründe von Julia Macher.
2 Patienten mit schweren Atemwegsbeschwerden befinden sich noch an Bord. Sie sollen nun in die Niederlande ausgeflogen werden. Ein Ärzteteam aus Kap Verde habe die erkrankten Menschen mehrere Male an Bord betreut und Sicherheitsmaßnahmen verhängt. Eine Evakuierung der gesamten Passagiere und der Crew hatten die kapverdischen Behörden nicht gestattet, um die Inselbevölkerung nicht zu gefährden. Das Hantavirus kann schwere Lungenerkrankungen und Nierenversagen verursachen.
In den USA sind die Pulitzer-Preise vergeben worden. Sie gelten als weltweit wichtigste Auszeichnungen im Journalismus. Die Nachrichtenagentur Reuters wurde mit 2 Preisen geehrt. Laut der Jury wurden Enthüllungen über das Geschäftsmodell des Facebook-Mutterkonzerns Meta sowie Berichte über die Vergeltungskampagne von US-Präsident Trump gegen seine politischen Gegner gewürdigt. Die Journalistin Julie K. Brown vom Miami Herald erhielt einen Sonderpreis für ihre Recherchen rund um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute geht's wieder recht wechselhaft durch den Tag mit vielen, vielen Wolken. Immer wieder gibt's einige Schauer und Gewitter. Zwischendurch zeigt sich aber auch mal für ein Weilchen die Sonne. 15 Grad gibt's dann am Nachmittag noch höchstens in Prüm, in Simmern und in Bronsfeld. Bis zu 22 Grad werden es noch in Rheinfelden, in Weil am Rhein und auch in Rust. Morgen und am Donnerstag dann längere trockene Phasen, aber auch örtlich weitere Schauer und Gewitter.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Aktivurlaub in der Natur. Hier in Deutschland liegt wieder voll im Trend. Zu Zeiten der Corona-Pandemie war alles im Freien ja total in. Vom Wandern übers Angeln bis Klettern und Kanufahren. Hauptsache draußen. Trekking, Hiking, Camping. Das ist der Titel unserer Serie dieser Woche. Und jetzt, wo dieser Trend wieder stärker zu werden scheint, kommen auch noch höhere Preise an den Tankstellen dazu. Da fährt man also dann doch lieber in den Schwarzwald nur oder in die Hohe Eifel, um sich da dann eine schöne Zeit zu machen. Wie stark dieser Trend ist und auch über die Ausrüstung, die man braucht, darüber spreche ich mit Alex Krapp. Er ist Chefredakteur des Magazins Outdoor. Aktivurlaub in der Natur in Deutschland scheint beliebter zu werden auch wieder. Wie stark ist dieser Trend Ihrer Erfahrung nach ausgeprägt?
Seit den Corona-Jahren erfreut sich Outdoor-Urlaub ja großer Beliebtheit in Deutschland. Und bei den hohen Benzinpreisen und den vielen Problemen und der Unsicherheit generell in der Welt wird das dieses Jahr vermutlich auch nicht gerade weniger werden. Wir müssen jetzt mal abwarten, was passiert. Aber es ist generell so, dass wir einen Trend auch sowieso zu kürzeren Urlauben sehen, die auch spontaner gebucht werden.
Und der Trend zu diesen kürzeren Urlauben, heißt das, dass sich die Leute dann auch weniger darauf vorbereiten, beziehungsweise wenn man mal auf die Ausrüstung blickt, dass sie dann ein bisschen ausgedünnter losziehen?
Der Trend, den wir sehen, ist eigentlich, dass die Leute zu leichterer Ausrüstung tendieren, was auch ganz gut erklärbar ist. Jeder, der schon mal einen Rucksack mit, keine Ahnung, 10 Kilo Gewicht einen Tag lang meinetwegen auch durch die Mittelgebirge getragen hat, der wird wissen, dass so jedes Gramm, was man irgendwo einsparen kann, echt hilft. Und dem Trend werden natürlich auch Outdoor-Firmen gerecht und bringen immer leichteres Material auf den Markt.
Wenn man sich aber anguckt, was die Leute dabei haben, da sind ja auch manchmal Sachen dabei, da überlegt man sich schon, ob es wirklich nötig ist. Also brauche ich zwingend noch so ein ausklappbares Solarpanel, um dann irgendwie mein Handy im Urlaub oder beim Wandern auf dem Berg zu laden? Oder ist nicht eigentlich das Draußensein eher so gedacht, dass man das Ganze auch ein bisschen runterfährt und ein bisschen weniger Technik dabei hat, ein bisschen weniger Konsum?
Ich glaube, das ist wie in anderen Lebensbereichen auch. Es gibt natürlich immer Leute, die es übertreiben. Was wir sehen, ist, wie gesagt, die meisten Leute sind eher bemüht, weniger mitzunehmen. Wenn wir mit der Bergwart reden, im Alpenraum oder auch im Voralpenraum, dann ist es sogar so, dass die sich Sorgen machen, dass die Leute mit unzureichendem Schuhwerk unterwegs sind oder mit unzureichendem Regenschutz und dann später abgeholt werden müssen. Das ist eher so das, was wir sehen. Und klar, im Einzelfall mag es bestimmt auch irgendwie Leute geben, die es übertreiben.
Welchen Eindruck haben Sie denn? Was wird denn tatsächlich auch gekauft? Also Kleidung, Schuhe, alles Mögliche vom Wandern übers Angeln bis hin zum Klettern oder Rafting. Wie sieht denn der Markt für solche Dinge gerade aus und wo kommen diese Produkte her?
Generell ist es natürlich so, dass alles, was alle brauchen, das heißt jetzt mal Jacke, Schuhe, Hose, auch von den Stückzahlen her am meisten gekauft wird. Und viele tragen das ja dann auch in der Freizeit. Wenn man dann spezieller wird und in die einzelnen Segmente geht, wird es natürlich schnell weniger. Also ein 4 Meter langes Boot, ein Kanu, werden sich jetzt die wenigsten in die Garage legen, wenn sie es irgendwie im Sommer 3-4 Mal benutzen.
Ist es denn so, dass diese ganze Ausrüstung, die ich brauche, auch um möglicherweise spezielleren Beschäftigungen nachzugehen, dass sie mittlerweile teurer geworden ist als früher noch?
Ja, wie alles andere auch, ist auch diese Ausrüstung klar teurer. Es gibt natürlich auch heutzutage ein großes Angebot von Discountern, auch im Outdoor-Bereich. Man muss generell aber sagen, vor allem bei solchen Dingen, die halt ja auch beansprucht werden, tut man sich oft keinen Gefallen, wenn man das billigste oder preisgünstigste Produkt nimmt. Oft ist es so, dass das Sprichwort gilt, wer billig kauft, kauft zweimal. Und wenn man da ein bisschen auf Nachhaltigkeit Wert legt, auch im Hinblick darauf, dass die Sachen halt nicht irgendwie nach einer Saison weggeschmissen werden müssen, dann ist man da schon noch gut beraten.
Alex Krab ist Chefredakteur des Magazins Outdoor. Campen an einem einsamen Bergsee, für Outdoor-Fans ist das natürlich ein Traum, aber Wildcampen ist in vielen Ländern verboten. Was geht wo und was geht gar nicht? Dieser Frage gehen wir morgen in unserer Serie nach.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Zum Ende der laufenden Legislaturperiode in Baden-Württemberg tritt das bisherige grün-schwarze Landeskabinett heute zu seiner letzten Sitzung zusammen. Ein letztes Mal unter der Leitung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Knut Bauer.
Nach 15 Jahren im Amt kommt Regierungschef Kretschmann zum letzten Mal mit seinen Ministern zusammen. Anschließend stellt sich der Ministerpräsident in der Landespressekonferenz noch einmal den Fragen von Journalisten. Auch für die grünen Politiker Herrmann und Lucher wird es die letzte Kabinettssitzung sein. Herrmann war 15 Jahre Verkehrsminister in Baden-Württemberg, Lucher 10 Jahre Gesundheitsminister. Beide scheiden wie Kretschmann zum Ende dieser Legislatur aus der Politik aus. Auch für Innenminister Strobel, CDU, könnte es der letzte Auftritt im Kabinett sein. Er wird als künftiger Landtagspräsident gehandelt. Nach der konstituierenden Sitzung des Landtags am kommenden Dienstag soll die neue grün-schwarze Landesregierung am 13. Mai vereidigt werden. Knut Bauer, Stuttgart.
Vor dem Hintergrund des stark gesunkenen Aktienkurses hat der Waldorfer Softwarekonzern SAP heute zur virtuellen Hauptversammlung geladen. Im Fokus der Diskussionen dürfte vor allem der Wandel rund um künstliche Intelligenz stehen. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
In den vergangenen 15 Monaten hat sich der Aktienkurs von SAP fast halbiert. Investoren befürchten, dass der KI-Boom das Geschäftsmodell des Waldorfer Softwarekonzerns gefährden könnte, weil künstliche Intelligenz künftig eigenständig Software schreiben und damit verlässliche Einnahmen gefährden könnte. Zwar sind sich der SAP-Vorstand und viele private Aktionäre einig, dass SAP der Schlüssel sein kann, wie Unternehmen KI sicher einsetzen. Offen ist aber, wie stark der Konkurrenzdruck zunimmt, ob SAP trotz KI so profitabel sein kann wie bisher und wie schnell sich SAP und seine Kunden auf die Zukunft mit KI einstellen. Trotz der Unsicherheit mit Blick auf KI konnte SAP zuletzt immer wieder glänzende Zahlen vorlegen. Vor diesem Hintergrund soll die Hauptversammlung heute auch eine Rekorddividende beschließen in Höhe von 2,50 € je Aktie.
Ab heute findet in Karlsruhe wieder die LearnTech-Messe statt. 3 Tage lang dreht sich in den Hallen der Messe Karlsruhe in Rheinstetten alles um digitales Lernen und KI. Hanna Rathgen.
Wie künstliche Intelligenz, digitale Plattformen und Virtual Reality beim Lernen helfen können, möchte die LearnTech-Messe in Karlsruhe zeigen. Zahlreiche Aussteller sind auf der Fachmesse für digitale Bildung in Schule, Hochschule und Beruf vertreten. Zum Beispiel bietet das Landesmedienzentrum einen Drohnenparcours an, bei dem Besucher selbst programmieren dürfen. Andere zeigen Anwendungen, die sich mit Hilfe von KI auf die individuellen Lernbedürfnisse von Schülerinnen und Schülern einstellen. Oder für die Berufswelt eine virtuelle Notaufnahme, in der Medizinstudierende üben können.
Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Heute gibt es auch eine Demonstration in Trier. Dazu aufgerufen hat das Trierer Aktionsbündnis 5. Mai. Dazu gehören unter anderem die Lebenshilfe und der Caritasverband Trier. Nicole Mertes.
Unter dem Motto Grundrechte kürzt man nicht, Inklusion ist Pflicht, protestieren die Teilnehmenden gegen drohende Einsparungen bei Hilfen für Menschen mit Behinderung, wie zum Beispiel den Rechtsanspruch auf Schulbegleitung. Sie fordern, dass regionale Angebote zur Inklusion gestärkt werden. Den Protesttag am 5. Mai gibt es seit mehr als 30 Jahren. Er soll auf die Lücke zwischen gesetzlicher Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung und der Realität aufmerksam machen, wo sie oft ausgeschlossen und benachteiligt werden.
In Mecklenburg-Vorpommern wird in den kommenden 3 Tagen intensiv gerechnet. Der Arbeitskreis Steuerschätzung beginnt mit den Beratungen über die Frühjahrsprognose. Das Gremium schätzt immer im Mai und im November die zu erwartenden Steuereinnahmen für das laufende Jahr und die kommenden Jahre. Mario Kubina.
Wegen des Iran-Kriegs geht die Regierung aktuell von einem geringeren Wachstum aus als gedacht. Das dürfte bei der Arbeit der Steuerschätzer eine Rolle spielen. Einige von ihnen ermitteln in den nächsten Tagen Prognosen dafür, wie sich die Steuereinnahmen voraussichtlich entwickeln. Und zwar unabhängig voneinander und für jede einzelne Steuerart. Wenn die verschiedenen Vorschläge auf dem Tisch liegen, dann wird im ganzen Arbeitskreis darüber diskutiert. Steuer für Steuer. Und das geht so lange, bis alle mit der jeweiligen Schätzung einverstanden sind. Die ist dann der Ausgangspunkt für die Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Einen Tag, bevor der Kanzler sein erstes Jahr im Amt feiert und überall Bilanz gezogen wird, bekommt Jens Spahn schon sein eigenes Zeugnis. Er will heute nach einem Jahr als Unionsfraktionschef wiedergewählt werden. Gedanken dazu von Efi Seibert.
Jens Spahn müsste nach diesem ersten Jahr Profi im Achterbahnfahren sein. Dauernd ging es rauf und runter. Aber eigentlich war es ja nie besonders ruhig um ihn. Er machte schon Angela Merkel als Kanzlerin das Leben schwer. Die holte ihn schließlich in ihr Kabinett als Gesundheitsminister, wo er forsch Masken kaufte. Ein Deal, der ihm bis heute nachhängt. Dann wollte er CDU-Chef werden, damals unterlag er Friedrich Merz. Der hat ihn zu seinem Mann im Parlament gemacht, was entweder mutig, naiv oder sehr gefährlich war, weil niemand wusste, wie loyal Spahn in der Fraktion den Kanzler unterstützen würde. Und schon der Start war dann holprig. Friedrich Merz bekam bei seiner Kanzlerwahl nicht genug Stimmen im Bundestag. Es musste einen zweiten Wahlgang geben und Fraktionsmanager Spahn hatte sein erstes blaues Auge weg. Immer wieder gab es Ärger um die Rente mit den Jungen in der Fraktion, um eine Richterin mit den Konservativen und mit der SPD sowieso. Die Abgeordneten lassen und ließen sich nicht so leicht auf Linie bringen. Aber Spahn hat gelernt. Es war eine Zeit lang jetzt mal sehr still um ihn für seine Verhältnisse. Er hat viel in seine Fraktion reingehorcht, heißt es. Heute bekommt er das Ergebnis präsentiert. Vor einem Jahr haben ihn 91,3% seiner Fraktion gewählt. Gutes Ergebnis. Mal sehen, wo er heute landet.
Gedanken von Efi Seibert aus Berlin.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.